Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velhum, dem Podcast und ums Fahrrad. Und seit langer Zeit melden wir uns, weil viele Dinge sind dazwischen gewesen. Krankheit, Urlaub, Spaß am Leben und eine Vuelta, die dann doch so verlaufen ist, wie man sie ab einem gewissen Punkt erwartet hat und von uns dann auch so vorhergesehen wurde. Da haben wir uns anderen Dingen gewidmet. Aber umso größer die Freude jetzt, dich am Apparillo zu haben. Guten Abend nach München, lieber Thomas. Ich hoffe, das Oktoberfest hat dich noch nicht so in deinen Fängen, dass es dein Hirn noch in Ruhe lässt und du noch sprechen kannst.
Hallo Christian in Köln. Nein, so gar nicht. Also habe ich da bislang nichts eigentlich von mitbekommen, außer dass wie immer die Stadt sehr überlaufen ist.
Okay, kriegt man das so mit, also dass viele Leute in der Stadt sind?
Also je näher man sich dem Stadtzentrum nähert, ich sage mal hier in den Outskirts von München in Giesing, ist es ja noch, kriegt man da eigentlich wenig von mit.
Ah, okay. Ich erinnere mich noch an eine Wohnung von dir, wo man das Riesenrad gesehen hat.
Ja, stimmt, tatsächlich. Da habe ich mal gewohnt, direkt in der Nähe vom Ostbahnhof und da konnte man das gut sehen.
Ja, siehst du mal, wie viele Wohnungen von dir ich schon erlebt habe. Aber in den aktuellen war ich, glaube ich, noch nicht, ne? In der davor, in der davor. Nein. Also quasi, ja, müssen wir Weihnachten ändern. Vielleicht bin ich Weihnachten länger da. Zumindest lange noch für den Besuch. Aber diese privaten Geschichten interessiert wirklich keine Sau da draußen. ich sag nur, ich entschuldige mich vorher schon, wenn meine Stimme zwischendurch, ich versuche mich immer zu muten oder schnell den Knopf hier zu bedienen. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Das heißt, wenn ich mich zwischendurch räusper oder so, seht es mir bitte nach. Ich versuche es im Schnitt alles zu korrigieren. Ich versuche es, langsam leise zu reden. Ich weiß nur, es wird mir nicht immer gelingen. Wenn auf einmal ich also still bin, dann liegt es einfach daran, dass ich husten muss. Und dann, dann ist das so. Ich gebe mein Bestes. Ja, also der Thomas hat das Tableau hier aufgestellt, dementsprechend arbeiten wir dieses ab und das sieht gar nicht so unreichlich aus.
Was ist ja, das? Also ich hätte gesagt, wir sind ja jetzt schon...
Ich bin nicht derjenige, der widerspricht, das sage ich auch direkt.
Mittendrin in den Weltmeisterschaften, beziehungsweise Tag der Aufnahme ist jetzt der Dienstag und Veröffentlichung dann wohl am Mittwoch. Exakt. Dementsprechend ist jetzt gerade bei der WM auch Halbzeit, so würde ich so sagen, was die Rennen angeht. Also es waren jetzt schon ein paar Sachen, die Zeitfahren sind, wenn die Aufnahme veröffentlicht wird, durch. Mittwoch, also wenn die Aufnahme kommt, ist dann noch das Mixed Relay. Wir hatten schon die erst am Sonntag.
Wirklich, also dieses Mixed interessiert auch nicht wirklich viele, oder?
Ich glaube schon. Also ja. Gerade hierzulande haben wir da ja, wenn ich das richtig erinnere, habe, eine sehr gute Bilanz und ich finde es ein sehr, sehr gutes Format. Also nicht nur für die Sportler und Sportlerinnen, das ist eigentlich auch so das einzige Mal im Jahr ist, wo so, wenn wir es aus deutscher Perspektive sehen, die deutschen Frauen und die Männer zusammen irgendwie ein Rennen bestreiten und das so ein bisschen Team Spirit in der Nationalmannschaft zusammenschweißt, als auch für die Fans, finde ich das ein gutes Format.
An dem Format selber möchte ich gar nicht kritisieren, also ich finde das auch unterhaltsam und das mit dem Team Spirit und so alles völlig d'accord. Es wird noch nicht wirklich, also ich finde zumindestens, dass es wenig Länder gibt, wo es so wahrgenommen wird im Sinne von so einen Stellenwert hat wie bei uns, was vielleicht auch daran liegt, dass wir so oft gewonnen haben oder so viele gute Platzierungen da erzielt haben. Guck grad mal, wie die Vergangenheit, kann man hier nicht so richtig, also wo steht denn hier Virtual GC Positions? Nee, kann man auch nicht. Egal. Das wird morgen sein, ne? Das Mixed?
Genau, am Mittwoch ist das dann. Wir hatten, wie gesagt, schon die anderen Zeitfahrwettbewerbe. Alles ging los am Sonntag mit dem Einzelzeitfahren der Frauen. Das inkludierte auch das Einzelzeitfahren der U23 Frauen, die diesen Jahr noch keinen eigenen Wettbewerb haben, was ich schade finde nach wie vor. Also es ist eine ziemlich blöde Lösung, wie ich finde, dass sozusagen die beste U23-Fahrerin dann auch automatisch die Goldmedaille bekommt. In dem Fall erfreulich, weil es eine Deutsche war, nämlich Antonia Niedermayer, die insgesamt auf Platz 4 gefahren ist. Also natürlich denkst du dir erstmal, okay, Vierte, schade dass du eine Medaille verpasst hast. Aber letzten Endes ist es dann doch die Goldmedaille in dem Sinne geworden, dass sie dann die U23 Konkurrenz für sich entschieden hat und gewonnen bei den Elite-Frauen, auch wie bei Olympia, Grace Brown, die stärkste Zeitfahrerin, die aber sich damit einen fasten Sinn des Wortes goldenen Abschied beschert hat.
Die hört, jetzt
am Ende, hört am Ende des Jahres auf.
Ja, also ich glaube für sie, der manchmal alberne, aber manchmal richtige Spruch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, kann man durchaus, hat sie jetzt wahrgenommen, ne? Also Olympia gewonnen, Weltmeisterin geworden und dann zu sagen, ich höre auf. Also viele sagen dann natürlich auch, naja, okay, aber wenn du so gut bist, warum hörst du jetzt auf, warum hängst du dich noch eine Saison dran? Und da dann zu widerstehen und zu sagen, nee, Entschluss ist getroffen, fühle ich mich wohl mit und so, finde ich so eine charakterlich auch wirklich tolle Geschichte oder ja, muss man auch erstmal sagen. Ja,
dass man auf der anderen Seite natürlich vielleicht, ja, also ich glaube nicht, dass sie sich nochmal anders überlegt, aber man könnte da schon mal so ein bisschen ins Grübeln kommen, wenn man dann dieses Regenbogentrikot hat und kann es im Prinzip gar nicht tragen.
Ja, aber du kannst auch sagen, ich bin ungeschlagener Weltmeister. Also so rum, ne? Du verlierst es nicht. Du wirst es für immer tragen können und für immer sagen, ich bin Weltmeisterin, mich hat keiner geschlagen. Also klingt auch doof, ich weiß, aber es ist genauso wahr irgendwie. Ne? Also deswegen, ich finde, solche Entscheidungen dann zurückzunehmen, nur in Anführungszeichen, weil sie dann gewonnen hat oder weil sie weil sie den Titel geholt hat, fände ich auch doof. Also kann ich verstehen, dass man das dann so durchzieht. Schöne Sache. Also ich finde, da scheinen dann auch wirklich die richtigen gewonnen zu haben, weil wenn man jetzt mal auf das Herrenzeitfahren schaut, da gab es ja im Prinzip Duplizität der Ereignisse oder so, im Prinzip Olympia, Weltmeisterschaft, es hat sich auch da bewahrheitet, dass wer bei Olympia gut war, bei den Weltmeisterschaften auch vorne mitfährt.
Im Prinzip, ja, hat sich das wiedergespiegelt, wie es bei den Damen auch war, denn bei den Männern war der Olympiasieger auch der Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel. Trotzdem, wenn man nur das Ergebnis betrachtet, steckte mehr dahinter, hinter dem Rennen, als es das vermuten lässt. Denn, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, schon vor dem Start gab es ja den ersten Schreckmoment.
Die Kette, Remcos Kette. Und wir reden nicht von einer Halskette.
Als mir da die Kette runtergefallen ist von dem, an seinem Zeitfahrrad und der Mechaniker wirklich, ja, vielleicht war er nervös, hatte noch die Kamera zur Seite gestoßen, lange gebraucht hat, um die wieder da drauf zu fummeln. Es waren da aber noch so 10, 15 Sekunden bis zu seinem Start. Da hat's dann noch hingehauen.
Und da habe ich ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich habe einfach die Tage, irgendwo ist ein Artikel an mir vorbeigeflogen, wie das uns so passiert. Und das waren dann so 3, 4, 5 Gründe, warum Indizien, dass Remco Evenepoel halt auch so ein verdienter Weltmeister ist und wie gut er ist. Nur dass er das auch gar nicht aus der Ruhe gebracht hat. Ne? Also der wirkte jetzt nicht so, als ich vergleiche das jetzt mit dem Olympia-Zeitfahren. Da ist dem ja schon ein bisschen die Muffe gegangen, als er der Platten hatte irgendwie. Was weiß ich, wie lange war das? 1,5 Kilometer, 2 Kilometer, 3 Kilometer vom Ziel?
Ja, so 1,5 Kilometer vom Ziel, ja.
Da hatte er durchaus einen Moment, wo man sagen könnte, der Begriff Nervosität passt da. Was aber auch an der unklaren Situation für ihn lag. Aber in dem Moment hier an der Stelle war er komplett entspannt. Zumindest für diese Situation.
Zumal er dann ja auch, habe ich dann gelesen, im Blindflug mehr oder weniger unterwegs war, weil sein Powermeter kaputt war.
Kaputt habe ich nicht gelesen, er ist nur ohne gefahren. Warum der Grund dafür, der war mir nicht klar, ist natürlich jetzt auch nicht.
Also es hat nichts angezeigt in dem Sinne, von daher.
Ah, okay, ich wüsste nur, er ist ohne Powermeter gefahren. Ne? Es gab ja auch die Geschichte, wo Steinhauser ohne Powermeter und ohne Brustgurt gefahren ist, einfach des Gewichts wegen. Beim Giro. Dass er jetzt ausgefallen ist, also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass er ohne Powermeter losfährt, aber dass er ausgefallen ist, ja, auch nicht so die beste Werbung fürs Swam, wenn man mal ganz ehrlich ist. Kette fällt ab, Powermeter kaputt. kann man schon verstehen, wenn man danach sauer, also wenn er Zweiter gewesen geworden wäre und dann sauer gewesen wäre, doppelt, weiß ich, ob das Konjunktiv jetzt doch richtig angewandt wurde, hätte ich Verständnis für gehabt, aber es ist ja alles gut gegangen. In dem Artikel, den ich da überflogen habe, oder so diese fünf Gründe, wurde auch gesagt, also er ist jemand, der sich auch bis zum letzten Moment plattfahren kann ohne Powermeter, ne? Und da wurde dann so gesagt, dass er es einfach verstanden hat, dass er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der Schnellste war. Also jetzt so, ja, dass das schwer zu ist, auf Englisch war das alles und jetzt die, also, dass er nicht die höchsten Leistungen hatte, aber am ehesten verstanden hat, wie man schnell fährt. Das war so ein bisschen die Quintessenz, ne? Also, dass er aerodynamischer ist als die anderen, dass er es verstanden hat, aus den Kurven rauszufahren und die, also, dass die Zeit, die er nicht getreten hat, im Vergleich zu den anderen deutlich geringer war. Also weniger Angriffsfläche vorne, er gehört zu denen, die die Hände so übereinander hält. Also wirklich so in Richtung gehend perfekt, also sehr, sehr nah am perfekten Fahren war. Trotz.
Durchaus, ja. Also, das sieht man auch, wobei er in den Kurven da doch ein, zweimal, ja, nicht die Ideallinie getroffen hat, würde ich wagen zu behaupten. Und.
Aber das hatte ja jeder irgendwo. Also, ich glaube, ein Gunner, ich hab's beim. Findest du, Gunner hatte den perfekten Lauf?
Nicht den perfekten Lauf, aber er hat mehr Risiko genommen. So sah es aus. Und es war ja zwischendrin, also, es gab dann einen Berg und obendrauf gab es eine Zwischenzeit. Und danach nochmal eine, da war Remco, meine ich, schon so um die 16 Sekunden vorne und dann wäre es tatsächlich fast noch gekippt und da hätte sich Filippo Ganna bei Primoz Roglic bedanken dürfen, der ihn dann fast zum Titel noch gezogen hätte, weil die anderthalb Minuten zu Roglic hat Ganna zugefahren und ihn da wenige Meter vom Ziel noch überholt und ja, Roglic fuhr da wie so ein Hase im Prinzip. Vor Ganna die letzten Kilometer her und das hat ihn nochmal beflügelt.
Apropos Hase, ist Jay Vine in Hasen geraten oder was genau ist da passiert? Ich mit jedem, den ich mich unterhalten habe, bisher konnte mir keiner, haben alle gesagt, ja, ich habe Bilder gesehen, wie er aussah hinterher und es muss an einer sehr schnellen Stelle passiert sein und er hat hinterher gesagt, ja, das ist jetzt auch was ich erstmal verdauen muss und so wie er aussah, kann ich das nachvollziehen? Hast du Bilder eigentlich von seinem Sturz gesehen? Ist Fünfter geworden? Ich sag mal, so wie der aussieht, hat der mehr als eine halbe Minute gebraucht, um wieder richtig auf dem Rad zu sehen, sitzen. Also der Sturz wird ihm mit Sicherheit das Podium gekostet haben. Behaupte ich einfach, ne? Also weil der sieht nicht aus, als hätte er nur 30 Sekunden verloren durch den Sturz.
Ja, ich bin mir da immer etwas unsicher, ob das dann gereicht hätte. Aber klar, er wäre dann absolut in Podiums oder ja, auf jeden Fall um die Medaillen mitgefahren. So ist dann am Ende Platz 5 gewesen. Klar, das sah ja dramatisch aus, sag ich mal, als er da mit Blut im Gesicht ins Ziel kam. Es ist wohl auf einem relativ geraden Abschnitt passiert. Und ja, also ich habe nicht genau gelesen, wie der Sturz zustande kam.
Aber auch nicht gesehen irgendwas, ne? Also weil das
nein.
So richtig, also ich kenne niemanden, der irgendwelche Bilder gesehen hat.
Nee, davon gibt's auch keine, meine, da war keine Kamera in dem Moment, als er da gestürzt ist. Es gab ja in diesem Zeitraum, was man auch zwischendurch schon vorher gehört hat, dass es viele Fahrer auch bei der CPA angemeldet haben, eine Abfahrt von dieser Bergwertung im Prinzip runter, wo du mit dem Zeitfahrrad ja 100 km/h drauf bekommen hast, die viele sehr riskant fanden und das angemerkt haben auch, aber rausgenommen wurde sie nicht. Mir ist aber nicht untergekommen, dass es da jetzt irgendeinen schlimmeren Sturz kam, von daher ist in dem Sinne alles gut gegangen.
Ja, aber wurde wohl mit drei Stichen genäht, also ja, das ist nichts Schlimmeres, ne? Also die Jungs sind hart genug. Aber ich behaupte, wie gesagt, 30 Sekunden war sein Abstand zum Dritten. Wenn du so aussiehst, dann bist du nicht abgestiegen, hast den Kopf vor den Baum gehalten und bist dann wieder losgefahren, sondern das stoppt dich ja auch erstmal. Also nicht nur, dass es sich stoppt im Sinne von, dass du erstmal stehst, sondern du kannst ja nicht direkt so weiterfahren, wie du vorher gefahren bist. Also das kriegt auch ein Jay Vine, glaube ich, nicht hin. Ich sag, das hat ihm, also ne, lehne ich mich jetzt auch gerne aus dem Fenster mit, das hat ihm den dritten Platz gekostet. Weiter
zumal
nach vorne.
Er, Zumal er ja auch ein Fahrer ist, der jetzt eine gewisse Historie in der Hinsicht hat, hatte diesen ja fast schon karrierebedrohenden Sturz bei der Baskenlandrundfahrt, ja, wo er lange gebraucht hat, um wieder auf die Beine zu kommen. Bei der Vuelta ist er, meine ich, auch dann wieder ein, zweimal gestürzt. Und ja, das, also ich persönlich hätte da wahrscheinlich schon lange das Rad an den Nagel gehängt, aber das geht ja auch nicht bedingungslos so weiter, dass der jetzt noch, keine Ahnung, 20 Mal auf die Nase fällt, so schlimm. Irgendwann wird das dann auch, ja, merken, oder beziehungsweise das macht auch irgendwas mit dem Kopf halt. Wenn du halt so oft stürzt und so oft schwer auch stürzt, hoffen wir mal, dass es jetzt erstmal sein letzter Unfall gewesen ist.
Auf jeden Fall. Also ich würde ihm massiv die Daumen drücken. Und das macht etwas mit dir, nicht nur, also nicht nur Psychologen, also im Sinne, wir wollen jetzt hier nicht Küchenpsychologen werden, im Sinne von, dass du irgendwann halt auch nach dem x-ten Sturz nicht mehr so sicher abwarten reingehst und so weiter und so fort, dadurch schlechtere Leistungen bringen musst. Also das ist ja gar kein Vorwurf, sondern es ist dann einfach so. Aber auch jetzt so alle paar Monate mal eine Gehirnerschütterung sich holen, ne, das ist, glaube ich, auch so für die Birne insgesamt nicht das Beste. Hört man ja auch von anderen Sportarten, wo Leute dann rausgenommen werden und jetzt ja auch im Radsport rausgenommen werden nach solchen Sachen. Weißt du, ob er überhaupt das normale Rennen fahren wird?
Ja, denke schon. Okay. Also das sollte jetzt nicht in Gefahr sein.
Okay, hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn man sagt, hey, pass mal auf, Gehirnerschütterung, du fährst jetzt nicht. Aber ja, vielleicht gibt es ja die Wiederauferstehung. Ne? Vuelta hat er ja das Bergtrikot geholt. Das sollte vielleicht auf dem Züricher Kurs ihm da auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Flügelchen geben. Die Form scheint ja dazu zumindest gestimmt zu haben bei der Vuelta.
Eine Sache noch zu dem.
Immer, Zeitraum. Du von mir aus kannst du so 100 Sachen erzählen, ich würde dir gerne immer zu.
Bei so Weltmeisterschaften blicke ich natürlich nicht nur immer an die Spitze des Feldes, sondern auch ans Ende.
Habe ich auch schon mal gemacht, dieses Mal.
Ja, und stell dir mal die Frage, ob du den Parcours mit einem 36er Schnitt gefahren wirst.
Ich? Nee. Du? Hätte ich das geschafft?
Nee, ich glaube auch nicht, aber wir wären vielleicht, ja, sag ich mal, in den Dunstkreis einer Medaille gekommen, wenn, sag ich mal, nur die letzten zwei gewertet worden wären. Weil der letzte, Christopher Simmons aus Ghana, der hatte 23 Minuten Rückstand bei, wie viel waren es, 46 Kilometern.
Ja, das klingt nach viel, aber immerhin, der ist noch ein 36er Schnitt gefahren, ne? Und wie, also ich bin mal hier eine sehr, sehr flache Strecke Zeitfahren, also wie viele Kilometer waren das? Hier meine ich 46. Also ich glaube über 36 Kilometer flach, berühmte Strecke hier in Köln, die Panzerstraße, nee, ich glaube sogar 32 Kilometer, da habe ich keinen 36er Schnitt oder gerade so einen 36er Schnitt hingelegt. Also, und das mit dem Berg noch da drin, möchte ich mir nicht anmaßen zu sagen, das hätte ich auch geschafft. Also ich gucke jetzt gerade mal eher, da sehe ich mich dann vielleicht, also mit der Dame aus Honduras, da die über 30 Kilometer einen 33er Schnitt gesehen hat, da würde ich mir einbilden, da hätte ich vielleicht noch mithalten können, im Sinne von mich dranhängen, vielleicht im Windschatten.
Ja, will nur sagen, also ich schaue mir dann halt auch immer ein bisschen mit Bewunderung, sage mal, die kleineren Radsportnationen an, wo du dann halt oft dich dann fragst, ja okay, warum, also es gibt dann so krasse Fälle, heute ist es mir dann wieder aufgefallen, beim Juniorinnen-Zeitfahren, die erste Starterin aus Burundi hatte ganz normales Straßenrad und ja, ich sage mal, war darauf, sah der jetzt auch nicht sonderlich geübt aus, also sie ist von der Rampe mehr runtergerutscht, als dass sie da runtergerollt ist mit diesem Straßenrad und ja, hatte dementsprechend, dann wurde die nach ein paar Kilometern auch schon von der vor ihr fahrenden Fahrerin, hinter ihr fahrenden Fahrerin aufgefahren und frag mich dann halt immer, ja, wie ist das denn eigentlich so bei kleineren Verbänden oder kann man da nicht seitens der UCI was machen, dass da zumindest, was das Material angeht, nicht so ein krasser Nachteil da ist für diese Starter halt.
Ja, die hatte dann auch Chantal Uvinesa aus Burundi, hatte dann halt auch ein 32,7er Schnitt im Vergleich zur Siegerin von 47er Schnitt auf diesen 18,8 Kilometer Topf eben. Ja, was, wie willst du es machen? Ne? Du könntest das Allerhöchste, was ich sagen, ich würde da ganz ehrlich so ein bisschen eher auch die Teams, ich meine, in die Pflicht nehmen, ne? Dass man sagt, ey, pass mal auf, ihr gebt jetzt eure alten Räder irgendwie hier in so einen Pool oder ich meine, die Frau ist noch nie, ich glaube gar nicht, dass sie Profi ist, um ehrlich zu sein. Also bezweifle ich sehr. Also, weil es gibt keinerlei, also
ja, ich weiß nicht. Ja, selbst das spielt ja dabei keine Rolle. Also wenn du da halt am Start bist, dann solltest du auch gleiche technische Voraussetzungen haben wie die oder der Beste.
Ja, das stimmt. Die National Championships India, also die indische Meisterin, ist vorletzte geworden. Ja, ich weiß, was du meinst, aber dann würde das ja zu so einer Einheitsfahrrad dann führen, was da gefahren wird. Also ja, ich hätte das auch gerne, dass die letzten zumindest auf einem angemessenen technischen Niveau Fahrrad dann unterwegs sind.
Also klar, im Straßenrennen ist es jetzt nicht so das Thema, aber Zeitfahren, was im Prinzip die Formel 1 des Radsports ist, ist natürlich exorbitant, wie das schon so technische Dinge am Rad und auch was die Bekleidung angeht, wenn ich dann sehe, dass die halt in gar keinen Zeitfahranzug, sondern im Wind flatterndes Trikot irgendwie hat.
Ja, wobei ich dann auch sage, okay, für die Dame ist, die fährt ja von Anfang an nicht um den Sieg mit, ne? Ist ja wahrscheinlich entscheidend, entweder sie fährt jetzt noch das Straßenrennen und nimmt dieses Rennen einfach nur mit, in Anführungszeichen, weil sie haben eh einen Startplatz und dann ist sie stolz, vielleicht auch ihr Land da zu vertreten. Aber wenn du dir jetzt mal so die ersten 20 anguckst, das sind ja, also die sind ja dann alles Leute, die ausgestattet und in Teams fahren und so weiter und so fort. Klar. Insofern, ich fände es halt sehr bedauerlich, wenn jetzt auf Platz 40 jemand wäre, der nur aufgrund des technischen Niveaus seines Rades nicht mithalten könnte vorne, aber ich glaube, das ist nicht der Fall, oder?
Glaube ich auch eher nicht, aber es macht natürlich auch was mit dir, wenn du jetzt, sage ich mal, als Highlight deiner Saison da zumindest mal in den Genuss auch kommst, mit so Hightech-Material zu fahren. Gibt dir vielleicht auch für den weiteren Verlauf deiner Karriere nochmal so ein bisschen extra Motivation, um dir halt zu sagen, hey, ich will auch mal irgendwie in so ein großes Team und dann auch mit dem Zeitfahrmaterial fahren.
Ja, sehe ich den Punkt. Andererseits wirst du danach dein altes Rad noch mehr hassen. Ja. Und ich glaube, wenn du, ich glaube, für diese Fahrerinnen, die zwischen jetzt, von denen du sprichst, die zwischen Platz, ich sag mal, 58 und 30 irgendwie da reinkommen, die sind schon so sehr erpicht darauf, Profis zu werden. Also ich habe das in einem komplett anderen Zusammenhang, wir haben uns kurz via Nachricht ausgetauscht, als du im Urlaub warst, habe ich eine Dokumentation über Fußballerinnen gesehen. Eine junge Fußballerin und was ich da schon gesehen habe, was die auf sich nehmen, um dann halt diesen einen Platz in einem Profikader zu bekommen oder diese wenig Auserwählten, die dann in einer hohen Mannschaft spielen, das ist schon unfassbar. Also ne, zu Training 200 Kilometer hin und zurück fahren mit dem Auto dreimal die Woche und so weiter und so fort. Und ich glaube, dieser Wille wird wahrscheinlich bei vielen, die da sind, genauso vorhanden sein. Also da brauchen die nicht noch ein bisschen, da braucht man die, glaube ich, nicht noch mit einem neuen Rad zu reizen. Irgendwie. Also,
nee, klar, das sind ja auch.
Aber ich weiß, was du meinst. Es ist trotzdem was, eine schöne Belohnung vielleicht auch, dass man da hingekommen ist und es so weit geschafft hat schon mal.
Eben.
Aber dann das Rad wieder abzunehmen, das ist doch auch hart. So, jetzt danke. Ne? Jetzt gerne wieder zurück. Ich muss mal ganz kurz die Nase pusten. Vielleicht füllst du es noch mit all dem, was jetzt noch kommt. Also.
Genau, wir haben ja schon drüber gesprochen. Also wir hatten dann noch das U23 Zeitfahren der Männer, gewonnen von Ivan Romeo. Also war auch eine Überraschung, muss man so sagen. Der große Favorit Alex Segert, der auch schon auf World Tour Niveau ein Rennen gewonnen hat mit 21 in Zeitfahren, ist am Ende eingebrochen, damit der Titel nach Spanien. Dann hatten wir noch das Junioren Zeitfahren, Das war auch am Montag. Und
ja, das ist aber auch alles undurchsichtig, dadurch, dass die URLs immer nicht so richtig sprechend sind, ne? Meinst du das mit Cat Ferguson vom 24. September?
Nee, das Juniorenrennen, also das,
ja.
Das ist der Männer gewonnen durch Paul Sykes, ein, oder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, Saison, einen Franzosen, auf jeden Fall recht knapp, um 6 Sekunden beziehungsweise 7 Sekunden. Und dann jetzt am Dienstag, Tag der Aufnahme, war noch das Juniorinnen-Zeitfahren gewonnen von Cat Ferguson, die letztes Jahr im Straßenrennen der Juniorinnen schon WM Zweite war.
Auch Crossfahrerin, 18-jährige Movie-Star-Fahrerin. Ne, da sieht man auch schon. Ja, die hat, ich will nicht, bei weitem nicht sagen, ihre Schäfchen im Trockenen, aber die war, die ist zumindest schon mal ein wenig versorgt. Jetzt ab seit diesem Jahr fährt sie als 18-Jährige für das Team Movistar. Es kommt noch, was kommt denn noch? Also du hattest schon erwähnt, es kommt noch das Rennen, die Mixed-Staffel am morgigen Mittwoch und dann fangen die Straßenrennen an. Also
genau, fast, da kommen die ganzen
umgekehrte Reihenfolge wieder.
Juniorinnen, Straßenrennen, U23 und dann Samstag ist das Frauenstraßenrennen der Elite und am Sonntag fährt dann die Männerelite. Und ich würde sagen, wir beschränken uns hier jetzt mal kurz einen Blick auf die Frauenelite zu werfen und dann natürlich das Männerrennen, also die Frauen fahren 154 Kilometer, ja, auch auf dem gewohnten Rundkurs, den man jetzt schon so ein bisschen kennt, da in Zürich, der so ein, ja, so zwei Anstiege hat, die so stufenweise sind insgesamt, ist die Runde da 5 Mal zu fahren. Ja, es ist doch ein sehr selektiver Kurs, würde ich sagen, auch für die Frauen. Und
weißt du, wie viele Höhenmeter der in Summe hat? Das versuche ich gerade hier überall zu sehen, aber ich kann es irgendwie, die Info fehlt mir noch. Hätte mich jetzt interessiert, aber boah, ist halt jetzt auch nicht wirklich wichtig. Also
habe ich gerade nicht im Kopf. Nee,
nö, ja, im Kopf sowieso nicht, aber auf dem Papier habe ich es auch nicht. Kann man so sehen. Also es sieht nicht so aus, also den Kurs würde ich mir, glaube ich, zutrauen, so wie er zumindest da auf dem Papier aussieht, was ich von dem Herrenrennen nicht nicht behaupten würde.
Ja, aber ich glaube, der sieht auf dem Papier leichter aus, als er das in Wirklichkeit ist. Also es ist, also hier steht, dass es 2200 Höhenmeter sind bei den Frauen.
Das traue ich mir noch gerade zu. Also nicht wirklich glücklich wäre ich damit, aber das würde ich mir gerade noch zutrauen.
Ja, es ist ein sehr schwerer Klassiker-Parcours, würde ich sagen. Und Top-Favoritin würde ich sagen bei den Frauen, die Weltmeisterin Lotte Kopecky. Und dann kommt es natürlich bei den Frauen, es sind oft schwierige Konstellationen, sage ich mal, wenn ich in Richtung der niederländischen Nationalmannschaft blicke, ja, wo sie sich dann oft nicht auf einen Nenner bei der Taktik einigen können. Mhm. Dadurch passiert's dann halt mal, dass in einer frühen Rennsituation, also das beste Beispiel ist ja das olympische Straßenrennen gewesen, in diesem Jahr, dass dann Kristen Faulkner am Ende gewinnt. Das betrifft jetzt nicht unbedingt die Niederländerinnen, aber da haben sich dann ja, die Favoritinnen gegenseitig angeguckt und du weißt es noch, wie es war. Also es war jetzt nicht unbedingt eine Attacke mit Schwung, die gefahren wurde, sondern einfach zwei haben sich angeguckt, Marianne Voss und wer war es noch? Hab's gerade nicht mehr im Sinn. Faulkner ist halt einfach, Kopecky, glaube ich, waren es, ist dann weggefahren und es war eine kleine Lücke da und die ging immer weiter auf. Und somit, ja, hatte man im Prinzip auch eine Olympiasiegerin, mit der man jetzt nicht an allererster Stelle gerechnet hätte. Und so ähnlich könnte ich mir das am Samstag auch vielleicht vorstellen. Also, dass da die Britinnen, sage ich mal, die eine starke Mannschaft haben. Oder auch die Deutschen, die ich sehr hoch einschätze. Jane Lippert, Antonia Niedermeyer, Franziska Koch, Clara Korpenburg, Linda Riedmann, Hanna Ludwig. Durchaus Chancen auf eine Medaille, sage ich mal, auf dem Parcours. Früh das Heft des Handels in die Hand nehmen und ja, einfach mutig fahren.
Das war ja aber schon immer auch so ein bisschen irgendwie das, was wie man so ein Rennen angehen muss, ne? Also so die eins, die die, nicht ein Tagesrennen, aber so Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, Europameisterschaften und diesen ganzen Kram, ne? Nicht zaudern und gibt nur den einen Schuss, ne? Also es gibt nur eine Möglichkeit an der Stelle und ja, ich finde das immer schön. Solche Rennen sind immer was Besonderes. Du hast übrigens recht, ich habe gerade nachgeguckt, Marianne Voss, Lotte Kopecky und Blanka Vass, die Ungarin, waren die drei anderen Fahrerinnen.
Wenn du dir das Aufgebot der Niederländerinnen halt wieder anguckst, da sind, sage ich mal, viele Köchinnen, Marianne Voss, Demi Wollering, Shirin van Amrooy, Paulina Royakas, Puk Pieterse, also die könnten alle gewinnen, wenn sie wollten. Ja. Das ist die Frage dann, wer fährt für wen? Da scheint mir dann doch beispielsweise der Kader der Italienerinnen, wo ich dann Elisa Longo Borghini doch als klare Kapitänin ausmache, hier wesentlich ausgegorener zu sein. Auch bei den Deutschen sehe ich bessere Strategie. Klar, bei den Belgierinnen, da wird es voll um Lotte Kopecky gehen. Ja. Und ja, die und die Niederländerinnen werden auch dafür
die Frage verantwortlich ist, was sein,
das Rennen zu lenken.
Mit den beiden Zypriotinnen sein? Was macht die Dame aus El Salvador? Die Fahrerinnen, die man am Anfang auf den ersten 30 Kilometern vorne sieht, die sich Oma zu Hause zeigen wollen, Jessica Pratt aus Malta, das finde ich, das ist immer das Salz in der Suppe, finde ich, bei solchen Veranstaltungen oder bei solchen solchen Rennen. Taniel Campbell aus Trinidad Tobago, auch mit Sicherheit, ach, aber die fährt ja, die hat, wusste ich nicht, aber die fährt ja richtig, also die fährt auch andere große Rennen, da habe ich jetzt jemanden Blöden rausgegriffen, nicht
Idioten. Na, die fährt auf World Tour Niveau.
Ja, ne? Genau, die fährt für das Team Liv Alua Jaco, also nicht Jaco Alua, sondern die heißen andersrum. Ja, blöder Fall, habe ich mir einen Blöden ausgesucht, aber ja, das ich finde solche Rennen immer sehr schön und eine sehr große Bereicherung und hoffe, dass die Deutschen da vielleicht eine Rolle spielen können. Ist ja immer, solche Rennen, Achtung, haben ihre eigenen Gesetze und das ist auch gut so. Herrenrennen. Wer wird's denn da machen?
Ich würde sagen, das Rennen steht
und fällt
unter der Überschrift alle gegen Tadej Pogacar.
Und werden die alle was ausrichten können? Also Roglic wäre ja jetzt noch einer, wo ich sagen würde, okay, aber der wird ja nicht seinem eigenen Kollegen die Butter vom Brot nehmen. Oder ist das dann am Ende des Tages, wenn die zwei vorne einspannen und dann sagen, okay, wir fahren jetzt am vorletzten Anstieg, versuchen, also wenn Roglic jetzt nicht die Vuelta-Form in irgendeiner Art und Weise konservieren konnte, das Zeitfahren ist jetzt vielleicht auch nicht der hundertprozentig sicherste Indikator dafür, aber wenn die zwei angreifen und wenn die zwei losfahren, zusammenhalten für die, vielleicht macht auch Primož Roglic einfach, weil alle auf Pogacar gucken, das mit einer Etappe am drittletzten Berg.
Ja, es ist die große Frage, wie loyal ist Roglic gegenüber Pogacar oder wie sehr können die sich leiden ja. Oder wie sehr ist überhaupt eine Harmonie in diesem slowenischen Team, was auf dem Papier ja extrem stark ist, gegeben, ist zum Beispiel, sage jetzt mal, ein Jan Tratnik, wird er sich hundertprozentig in den Dienst von Tadej Pogacar stellen oder gerade vor dem Hintergrund, dass er jetzt eine gewisse Historie gemeinsam mit Primož Roglič hat und nächstes Jahr auch wieder vereint sein wird mit ihm, nicht doch eher in seinem Interesse ist, für Primož Roglič zu arbeiten. Und wir haben es schon oft gesehen, dass es da in Nationalmannschaften untereinander teilweise unterschiedliche Lager gibt.
Mhm. Ja, und, also aber auch andererseits, ich habe gerade das Lustigste seit langem gesehen. Es geht um das Starterfeld natürlich dieser Mannschaft, der Weltmeisterschaft. Man hat es ja aber auch anders schon gesehen, ne? Oder beziehungsweise man muss ja nur das Buch von Charles Vigilius sich anschauen, wo er dann von Italienern am Tag vor der Weltmeisterschaft gefragt wurde, naja, fährst du morgen für uns, ne? Also wer weiß, welche UAE-Kollegen in anderen Teams sitzen und dann an der Stelle einfach für Pogacar fahren oder dann auf einmal sich im Wind zeigen, wo auf einmal jemand im Wind vorne fährt, wo man sich sagt, was macht der denn da gerade vorne? Und dann denkst du, ach ja, stimmt, UAE, und der vereitelt vielleicht gerade eine Attacke von Roglic. Also das sind ja immer noch diese spannenden Geschichten, die sich da so drumherum spielen.
Einer von UAE, der garantiert nicht für Pogacar fahren wird, ist Mark Hirschi, denn der fährt nächste Saison nicht mehr für UAE, sondern für Tudor und hat ja jetzt in den Vorbereitungsrennen eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er da in den Favoritenkreis reingehört.
Also Hirschi, Pogacar, was ist denn mit dem Herrn Van der Poel? Zu schwer?
Das ist eine interessante Frage, weil da habe ich mir schon mehrfach Gedanken auch drüber gemacht. Es gibt zwei, sage ich mal, entgegengesetzte Szenarien für dieses Rennen, die für Fahrer gut wären. Also ich sage mal, für einen Fahrer wie Tadej Pogacar ist es gut, wenn das Rennen besonders hart ist. Für alle anderen Favoriten im Prinzip auch, weil dann Slowenien ja in der Theorie, sage ich mal, möglichst früh viele Helfer verliert und Pogacar im Optimalfall früh selbst fahren muss, wenn jemand anderes weggefahren ist. Es gibt aber auch einen Fahrer, für den wäre es in der Theorie gut, wenn das Rennen möglichst lange langsam ist. Und das ist Mathieu van der Poel, ja. Weil das ist ein Kurs, sage ich mal, der ist auf jeden Fall klar viel schwerer als der letztes Jahr in Glasgow, als er Weltmeister wurde. Und ich würde gar nicht sagen, also wenn es jetzt diese Runde, auf der die fahren da in Zürich, sagen wir mal, es sind zwei Runden weniger, dann würde ich sofort sagen, hey Van der Poel, ich gebe dir echt eine gute Chance, auch auf dem Parcours Pogacar zu schlagen. Aber die Summe der Höhenmeter und die Wiederholung dieser Anstiege, glaube ich ehrlich zu sein nicht, wenn das Rennen schnell gefahren wird, hart gefahren wird, dass Van der Poel irgendwie eine Rolle spielt. Aber wer weiß, also wie gesagt, wenn es lange relativ taktisch ist und zugewartet wird, ein-, zweimal kann Van der Poel so eine Attacke von Pogacar wahrscheinlich kontern, und im Sprint wissen wir alle, dass er schneller ist.
Ja, genau, also so wird es sein. Also wenn es ein Bummel, je bummeliger es wird, umso besser für ihn. Sehr einfach gesagt, aber so, im Grunde genommen ist es genau das. Okay, Mathieu van der Poel. Für Van der Poel zu schwer? Ich krasse jetzt nur mal hier so die üblichen Verdächtigen oder die, wo man sagt, na okay.
Ich würde sagen, in diesem Rennen ist Remco Evenepoel einer seiner Stärken beraubt, oder er hat einen taktischen Nachteil, wenn man das vergleicht zum Olympiarennen, wo die Belgier die perfekte Taktik hatten.
Ja.
Wout van Aert hat auf Van der Poel aufgepasst und sich im Prinzip für Evenepoel aufgeopfert, hat die Attacken von Van der Poel gekontert, und Evenepoel ist halt in dem Moment losgefahren, wo keiner damit gerechnet hat, so ein bisschen, hat davon enorm profitiert. Und ja, Van Aert, wissen wir alle, ist nach dem Sturz bei der Vuelta nicht dabei.
Stopp. Aber wäre er jetzt hätte er diese entscheidende Rolle genauso spielen können? Weil es war jetzt nun mal einfach ein bisschen anderes Rennen, und hätte Van Aert Pogacar bewachen können? Glaubst du, dass da hätte, also bezweifle ich so ein bisschen, dass seine Skills da ausgereicht hätten?
War Van Aert in Topform? Doch. Also dem hätte ich es eher zugetraut als Van der Poel, weil der doch nochmal entschieden bergfester ist, Wout van Aert, im Vergleich zu Van der Poel. Ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Taktik wieder wie bei Olympia funktioniert hätte. Jetzt ist es natürlich so, dass Remco Evenepoel weniger Freiheiten hat, weil alle sofort wissen, er ist die einzige, sage ich mal jetzt, Siegkarte der Belgier, und er wird sich nicht so frei bewegen können. Und er ist im Prinzip daran gebunden, am Hinterrad von Tadej Pogacar zu bleiben. Und es ist die große Frage, die sich schwer beantworten lässt, wenn der losfährt, ob Evenepoel dabei bleiben kann.
Mhm. Ja. Ja, ja.
Also es wäre auch der Einzige, dem ich das zutrauen würde tatsächlich, der in der Form, in der Pogacar aktuell ist, was jetzt in Kanada auch gezeigt hat, ihm Paroli bieten könnte im Duell Mann gegen Mann. Alle anderen, sage ich mal, werden versuchen, das Rennen möglichst früh schwer zu machen, und haben ja eigentlich nur eine Chance, wenn sie ja relativ früh antizipieren, also eine Gruppe vorher bilden, wie wir das auch schon oft bei Weltmeisterschaften gesehen haben, die vielleicht so 100 oder 80 Kilometer vor dem Ziel wegfährt, relativ stark ist. Alle guten Nationen sind dabei, sage ich mal. Die Slowenen vielleicht nicht. Oder Primož Roglič ist dabei. Und am Ende sagen sich alle, ja gut, wir sind zufrieden damit. Das Rennen ist gelaufen. Also es kann auch passieren.
Aber ich glaube, dafür ist Pogacar zu rennklug, dass ihm sowas passieren wird. Irgendwann passiert es ihm immer mal. Ne? Aber was ich gerade erschreckend feststelle, es gibt nur einen Fahrer für Great Britain dabei. Das kann ich ja fast kaum glauben. Aber Yates, der wäre vielleicht auch noch ein Kandidat, der aus so einer Gruppe heraus, nee, war jetzt schwachsinnig, ich weiß gar nicht, warum das da steht. So ein Yates wäre vielleicht auch noch jemand, der aus so einer Gruppe heraus dann etwas reißen könnte, finde ich.
Schätze ich schwierig ein bei so einem Rennen. Klar, das sind beide, also sie starten beide, Adam und Simon. Mhm. Super Fahrer für so einen Parcours, aber ich gebe immer zu bedenken, das Rennen ist 274 Kilometer lang.
Ja, ob die Substanz reicht, das stimmt.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Mhm. Substanz oder, wie soll ich sagen, Ermüdungswiderstand spielt bei sowas, bei so Klassikern eine ganz große Rolle. Also Fahrer, die bis 200 Kilometer vor dem, bis nach 200 Kilometern ein Rennen gewinnen können, sind vielleicht 25, 30, 40, 50 Fahrer im Peloton. 220 sind es dann vielleicht noch 20.
Ja, dann wird's
dünn. Alles, was über 270 ist, kann ich an zwei oder drei Händen maximal abzählen. Und ich würde die beiden Yates-Brüder nicht dazu zählen. Interessant finde ich vor allem in dem Kader auch die Personalie Pidcock.
Ja.
Wie der sich mit denen ergänzt, zum einen. Und zum anderen, ja, es ist auf der Straße ist es eine durchwachsene Saison. Klar, er hat das Gold Race gewonnen. Bei der Tour ist er vorzeitig raus, was sich als richtig erwiesen hat durch den Mountainbike Olympiasieg, klar. Das war überragend, aber ansonsten, ja, steckt da irgendwo bei Ineos da jetzt zwischen Hammer und Amboss. Also sie entscheiden sich nicht richtig dafür. Soll der Klassiker fahren? Soll er weiter Mountainbike fahren? Soll er auf Gesamtklassement fahren? Also, worauf will er hinaus?
Vielleicht, ich warte eine Sekunde. Vielleicht wird das aber auch irgendwie so, wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, vielleicht will man sich da auch so ein bisschen an Education First orientieren und so einen Fahrer aufbauen, der halt in vielen Bereichen gut ist. Und das ist so wie Education First diesen Alt-Kalender, also diesen Alternative-Kalender gebaut hat. Vielleicht ist das ja auch was in die Richtung, in die man glaube ich zwar nicht, aber who knows, ne? Also kann ich mir auch vorstellen, dass man ihn da wirklich als so einen Fahrer sieht, der so Freiheiten bekommt. Warum nicht? Also das bei anderen Teams stellt sich das ja auch durchaus als positiv dar. Aber ich glaube, irgendwie so richtig glauben möchte ich es nicht, aber who knows.
Weil tendenziell bei so einem Rennen Pidcock in Topform würde ich zu den Favoriten zählen, aber da stelle ich mal ein ganz dickes Fragezeichen dahinter, ja, ob er die hat. Ja. Wen ich noch ins Spiel bringen würde, sage ich mal, für eine Medaille auf jeden Fall, muss gar nicht der Sieg sein, ist einer der Franzosen, die meines Erachtens auch wieder eine super Mannschaft am Start haben. Und das ja bei Olympia enorm clever gemacht haben, hatten jetzt, sage ich mal, auch nicht die stärksten Fahrer da, aber haben zwei Medaillen am Ende abgeräumt, durch so eine Aktion eben. Also die hatten Madouas in diese Gruppe gefahren, die mit Polet weggefahren war, und dann kam halt Evenepoel, und Madouas war der Letzte, der da noch ansatzweise mithalten konnte, hat Silber ins Ziel gerettet. Ähnliche Taktik stelle ich mir jetzt auch wieder für die WM vor. Alaphilippe vor allem war zuletzt richtig gut drauf.
Vielleicht auch Befreiung von seinem Team. Also im Sinne von, mit Lefebvre lief es ja nicht immer nur gut. Vielleicht ist das ja auch so ein Punkt, wo man sagt, naja, befreiender Moment, läuft ganz gut für ihn, und dann auch will man es richtig nochmal beweisen.
Ja, genau. Und der Rest der Mannschaft, Bardet extrem erfahren, Madouas, wie gesagt, Grégoire, ein junger aufstrebender Fahrer.
Du ja auch gut bei der
World. Eben, ja, zuletzt auch extrem stark. Also viele Optionen, genau gleich wie bei Team Australien zum Beispiel auch, wie du schon gesagt hast, mit Jay Vine, mit Ben O'Connor, Michael Matthews, wenn es Rennen ähnlich wie für Van der Poel.
Ja, die zwei werden sich wahrscheinlich am Tag vorher den gleichen Gedanken machen.
Nicht so hart ausgefahren wird, ja. Und auch die Spanier sehr ausgeglichener Kader, was natürlich, sage ich mal, eine Geschichte wäre, wenn Ayuso das Rennen vor Pogacar gewinnt. Ja. Die beiden, die jetzt, sage ich mal, ja, in letzter Zeit nicht unbedingt das beste Verhältnis hatten.
Ja, aber auch Motivation natürlich für ihn, ne? Das kann ich sagen. Kommen wir zur letzten Frage bezüglich dieses Rennens. Natürlich muss man irgendwie stellen, für welchen Deutschen wird gefahren überhaupt, glaubst du? Und welche Chancen rechnen wir denn aus? Also wir haben dabei Marco Brenner, Simon Geschke, Lipowitz, Schachmann, Steinhauser und Zimmermann.
Also wir fangen mal so an. Ich würde sagen, von den Deutschen erwartet in diesem Rennen, wenn man es global betrachtet, keine Nation was. Also die haben weder irgendwie eine Verantwortung, jetzt irgendwie nachzuführen, wenn irgendwie eine Gruppe wegfährt, als auch das noch, dass im Finale groß auf sie geachtet wird. Die machen wir weiter. Der Kader, finde ich, ist extrem gut zusammengestellt in diesem Jahr, weil es genau Fahrer sind, die für das Profil passen. Genau richtig jetzt auch Lipowitz nach seinem starken Auftritt bei der Vuelta bei so einem bergigen Kurs mitzunehmen. Und drittens eine Chance, sage ich mal, auf einen Top 5, Top 10 oder sogar eine Medaille haben die alle nur, wenn die in eine Gruppe gehen. Also
das
Vollgas voraus und einen nach dem anderen in jede Gruppe schicken, die irgendwie wegfährt und hoffen, dass eine durchkommt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass in dem Sinne, ne, im Grunde genommen, ob es jetzt ein Steinhauser, ein Schachmann, ein Lipowitz, da sind viele, bei die es machen können. Selbst ein Geschke würde ich noch zutrauen, aus einer Gruppe heraus bei seiner Abschiedstour oder Abschiedsrunde da nochmal was zu reißen. Und ich glaube, das kann auch irgendwie so von den Charakteren ein Team sein, was gut zusammenwächst und vielleicht auch für die nächsten 2-3 Jahre bei so einem Rennen wirklich Bedeutung haben kann. Also mir gefällt das auch sehr, wie das zusammen aufgebaut ist und dass die so ein bisschen, ich will nicht sagen so Freifahrtschein bekommen, aber so ein bisschen ja von allem ausgenommen werden, weil sie halt nicht so diesen einen Leader haben, wie es jetzt, oder zwei Leader haben, wie es bei anderen Teams der Fall ist. Ich möchte dein Augenmerk noch auf einen Fahrer lenken, den du bisher überhaupt nicht auf dem Schirm hast. Jedenfalls, da möchte ich drauf wetten. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil so, das ist das Lustigste, was ich seit langem gesehen habe. Sag dir der Name des Fahrers, und ich möchte, dass du jetzt nicht Steuerung F jetzt schon drückst, um den Buchstaben einzugeben. Ich werde es mit Sicherheit falsch aussprechen, aber Rien Schurhuis was?
Nein.
Ja, also wenn du da jetzt noch irgendwas runtergebetet hättest, dann hätte ich auch den Glauben komplett an die Menschheit verloren.
Ja, das ist der Starter des Vatikans.
Des Vatikans. Und das Allerlustigste finde ich, unter Nationalität, also ne, steht bei Pro Cycling Stats, Holy See. Das ist ja das Lustigste, was ich seit langem gesehen habe. Aber,
Ja, da steht auch noch Previous Nationalities.
Ja, der war, glaube ich, in Groningen geboren, also es war mal ein Holländer. Bis 2020, obwohl vielleicht ist er wieder auferstanden als Vatikanfahrer. 2021 war er Niederländer und da hat er nicht so richtig, aber ich frage mich, das ist jetzt, also der war bis vor ein paar Jahren Niederländer. Ist da aber dann auch, ich sag mal so, nicht die ganz großen Rennen gefahren. Das wirkt eher wie ein Hobbyfahrer auf mich, oder?
Ja, hat jetzt auch ein richtig professionelles Team, hat er nur 2018, Oliver's Real Food. Ja. Das war jetzt auch nicht, sag ich mal, von großen Erfolgen gekrönt. Also bestes Resultat ist hier mal neunter Etappenplatz bei der Tour auf Malaysia.
Aber er hat er hat einmal, und das ist unter seinen Top-Results gar nicht gelistet, wahrscheinlich weil das Rennen zu unwichtig ist, er hat bei der Tour Tahiti Nui, ich mag ja Tahiti sehr gerne, da war ich mal, da hat er richtig abgeräumt, da hat er zwei Etappen gewonnen und ist Elfter im Gesamtklassement geworden. Ist der Priester jetzt geworden und ist dann rüber gewechselt zum Vatikanstaat? Weiß man da mehr? Also, oder hat er einfach gesagt, keine Ahnung, finde ich jedenfalls der Vatikan ist bei der Weltmeisterschaft, das muss man doch auch einfach mal hier so honorieren. Also,
ja, absolut. Also,
ich habe die ganze Zeit, weil ich auch in vergangenen Tagen in anderen Zusammenhang davon gehört und gesprochen habe, Blues Brothers hier, der ist im Auftrag des Herrn unterwegs, der Rien. ich hätte gerne das, glaubst du, das kriegt man? Also man sieht ja jetzt hier nicht das Trikot, aber ich würde gerne wissen, wie das Trikot vom Vatikan, also das Nationaltrikot vom Vatikanstaat aussieht. Und gibt es da auch Meisterschaften? Also gibt es da auch den Vatikanstaatmeister? Und wann fahren die das wo aus?
Das ist mir bislang noch nicht untergekommen.
Nee, natürlich. Also statt, aber es gibt eine Statistik für Holy See in World Championships Mixed Relay? Nee, gibt's nicht. Page not found. Okay. Ich find's schön. Soll der Vatikan noch mit Fahrrad fahren? Wer Fahrrad fährt, kommt nicht auf andere dumme Gedanken. Und sehr schön. Nations in Race. Wenn jemand das Nationalmannschaftstrikot des Vatikanstaats irgendwo, aber es muss doch zu sehen sein jetzt, oder? Also das, wenn der startet, müsste man das doch theoretisch.
Ja, wahrscheinlich.
Also bei den, er war auch bei den Europameisterschaften bei, aber das war ein bisschen hart, der Tag. Also da hat er nicht gefinisht. Ach, hatte der jetzt einen Instagram-Account? Haben wir das auch noch? Also wenn wir jetzt hier schon alles, ja, hat er. Och. Da schreibe ich dir mal an. Noch keine Beiträge vorhanden. Läuft nicht. Läuft überhaupt nicht. Naja, ich werde ihn irgendwie werde ich ihn schon gestalkt kriegen, da mache ich mir keine Sorgen. Vielleicht frage ich mal einfach ein Interview an, einfach um mal zu gucken. Nun gut.
Beim Blick auf die Startliste fällt mir aber noch ein anderer Fahrer auf.
Na, jetzt kommt noch jemand.
Am Sonntag, nee, der ist vielleicht ein bisschen weiter oben einzuordnen, was das Tagesklassement angeht, dem du die Daumen drücken wirst. ja. Ben Heedy, den ich auch noch zu den Favoriten zählen würde vom Team EF Education EasyPost, der in diesem wunderschönen irischen Trikot unterwegs ist.
Ja, das ist wirklich schön. Warte mal, Entschuldigung, ich bin leider Gottes immer noch bei verzeih es mir bitte, aber das, ich habe seinen Strava-Account gefunden. Wenn der, ja, aber das muss er ja sein, ne? Wo ist denn aus Kingston, Australien? Das ist alles so total. Und er ist dieses Jahr, das ist auf Französisch, das verstehe ich wieder nicht, wo hier die meisten Kilometer, also die längste Strecke, die er gefahren ist, waren 155 Kilometer. Ich meine, das können wir beide dick toppen. Und er ist in 2024 bisher 372 Kilometer gefahren. Und hat dann zumindest bei Strava getrackt. Das kann ja nicht sein.
Ja, vielleicht postet er auch bewusst nichts, um sich nicht in die Karten schauen zu
lassen. Ja, das glaube ich auch.
Macht's also, wie Van der Poel.
Ja, das kann ich ja mal, kann ich in gewissen Zügen ja noch verstehen. Aber nee, also er ist auch 19, im Jahr davor ist er nicht viel. Entschuldigung, ich höre jetzt auch auf. Das ist ja auch wirklich albern. Ja, Ben Healy, gerne gesehen, auch weit vorne. Ich bin gespannt. Weißt du, wann das Rennen, das fängt doch immer relativ früh an, wenn es so lange geht. Ne?
Aber 10.30 Uhr geht's mal nicht los und ja, so gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr sollten die dann auch im Ziel sein, aber ich tendiere dazu, zu raten, früher einzuschalten, weil ich denke, es wird nicht bis 100 Kilometer vor dem Ziel dauern, bis schon ernsthaft irgendwas passiert. Und letzter Punkt vielleicht noch und Besonderheit jedes WM-Rennens ist, dass ohne Funk gefahren wird. Das heißt, es kann mitunter auch zu komischen Konstellationen kommen, weil Fahrer oft gar nicht wissen, wer vorne ist. Also Paradebeispiel wieder Olympia 2021, als Anna Kiesenhofer Olympiasiegerin wird, zum Beispiel. Als auch ohne Funk gefahren wurde und ja, kann es immer mal passieren, dass sich jemand in eine Gruppe einschleust, der da aus anderer Fahrersicht nicht sein sollte.
Mhm. Ja, und halt wie gesagt auch immer noch bedenken, die Interessen müssen nicht immer nur aufgrund der Nationalität vorhanden sein. Manchmal passieren auch komische Dinge bei solchen Rennen in Konstellationen, die man vielleicht als jemand, der solche Rennen nein, anders. Nahezu all unseren Hörern traue ich und Hörerinnen auch, traue ich zu, solche Rennen ja auch genug zu lesen, dass man weiß, alles klar, vielleicht fährt der auch gerade gar nicht für das Land, dessen Trikot er trägt, sondern hilft da auch seinem Mannschaftskollegen, oft genug gesehen und das auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Gut, also wir haben noch ein paar Tage Weltmeisterschaft, aber es ist auch in den letzten Tagen vor dieser Weltmeisterschaft noch Rennen passiert und du hattest eben in einem Nebensatz schon eins dieser beiden Rennen erwähnt. Fangen wir mit dem in Quebec an. Als ich das ergibt, also es ist ein Rund, also ich weiß nicht, wie interessant das eigentlich, wie interessant glaubst du, finden die Fahrer das Rennen? Weil, wie viele Runden sind das? Ich tippe mal 2, 4, 6, 8, 10, 12. 16. Danke. 16 Runden, Kurs, 16 Runden, 200 Kilometer, also kannst ja einigermaßen überschauen, wie viele Runden, pro Runde das ist. 2500 Höhenmeter, jetzt auch nicht richtig Fisch, nicht Fleisch. Wie viel Spaß haben die Fahrer an so einem Rennen? Außer wenn du gerade aus Kanada kommst und von zu Hause aus da mit dem Fahrrad hinfahren kannst.
Naja, ich sage mal so, du siehst natürlich auch an dem Starterfeld, dass von, sage mal, wie viel sind es ungefähr, 160, 170 Fahrern nur 130 ins Ziel kommen. Klar, weil du gibst halt dann gerne mal oder stellst dich dann einfach da in die Boxengasse, wenn du deinen Job gemacht hast und das Rennen für dich keine Rolle mehr spielt oder du im Rennen keine Rolle mehr spielst. Aber ich denke schon, dass diese beiden Überseerennen, nenne ich sie jetzt mal, die einzigen, ja, früher gab es viele Rennen, sage ich mal, auf hohem Niveau auch noch in den USA, die da jetzt leider übergeblieben sind, nur diese beiden, doch schon sehr interessant sind.
Aber der logistische Aufwand, ne, mit, also so blöd es klingt, du bist auch nochmal gejetlaggt dafür, ne, weil du da darüber musst, alle fahren mit ihren Rädern dahin und so. Also ich finde immer, da mache ich mir aus anderen Gründen auch gerade ziemlich viel Gedanken drüber. Wie viel ist es das wert für diese zwei Rennen, den ganzen Aufwand mit Staff und?
Dann würde ich gar nicht mal so sehr auf das Sportliche reduzieren, sondern spielen natürlich auch noch andere Interessen mit rein, also sei es jetzt von irgendwie von Sponsoren, die in Nordamerika ansässig sind, die da noch irgendwelche Side-Events haben oder für die Rennen generell eine Rolle spielen. Und perspektivisch sage ich auch mal, 2026 sind die Straßenweltmeisterschaften in Kanada.
Okay.
Und da sind diese beiden Rennen schon sehr interessant, wenn man sich auch Chancen ausrechnet, da um die Titel zu fahren.
Ja, kann man gar nicht bestreiten, kann man nichts gegen sagen, aber ich finde das immer so, ach, für diese zwei Rennen den Aufwand betreiben, darüber zu fahren, aber du hast ja schon recht, man muss es ja auch sehen als Investition in die Zukunft und wenn keine Rennen mehr stattfinden, ein Rennen durchzuziehen ist immer schwieriger, leichter als ein Rennen wieder neu zu etablieren, weil das gibt ja kaum was Schwierigeres, als in diesem Rennkalender ein neues Rennen zu etablieren, wenn man nicht gerade Strade Bianchi ist. Insofern stimmt, dann sind das schon gute Argumente, warum man das durchziehen sollte und ja, nicht das wenige, was man auf diesem Kontinent da drüben hat, auch noch in die streicht. Ja, wie ist es denn gelaufen? Also das Ergebnis ist jetzt für mich wenig überraschend, ne, ein Fahrer, den man auf solchen Strecken immer gerne sieht. Du hast eben gesagt, es gibt so und so viele Fahrer, die ein 200 Kilometer Rennen gewinnen können und da zählt er zu und vor allen Dingen, wenn es ein Rennen ist, was nicht zu schwer ist, aber auch nicht zu leicht, mit einem Finish, was nicht zu leicht ist. Michael Matthews hat das Ding abgeschossen, das erste.
Ja, er ist ein Spezialist für dieses Rennen. Schon sein dritter Sieg nach 2018 und 2019, also er ist jetzt auch alleiniger Rekordsieger, hat sich damit von Simon Gerrans und Peter Sagan, die da beide zweimal gewonnen hat, abgesetzt. Ja, Montreal, traditionell nicht ganz so schwierig wie das, Quebec. Genau, nicht traditionell nicht ganz so schwierig wie das darauffolgende Rennen in Montreal. Und ja, dementsprechend lief es auch wieder so, dass da zwar versucht wurde, im Finale an dem letzten Anstieg sich da abzusetzen, was aber nie so richtig gelingt. Und selbst ein Tadej Pogacar mit seiner Topform hat es nicht geschafft, da allein ins Ziel zu kommen. So war es am Ende ein Sprint, ein schwerer Sprint, wie gemacht einfach für Michael Matthews.
Du hast es schon gesagt, Montreal immer ein bisschen schwieriger als Quebec. Das sieht man dann auch daran, wie viele Fahrer überhaupt noch ins Ziel kommen. Ne? Das ist ja auch immer ein ganz Indikator. Hier jetzt waren es, warte mal, ich gehe nochmal zurück in, verdammt, jetzt habe ich hier komplett mich verdingsbumst. Warum ist denn? Also Quebec, gehen wir nochmal hin. Da waren
89 Fahrer waren es in Montreal noch.
Ja, also das ist, finde ich, schon krass ausgesiebt. Aber du hast schon recht, ne? Dieser Boxenstopp oder diese Möglichkeit, einfach am Teamwagen anzuhalten und nicht nochmal in den Bus einzusteigen oder nicht ins Auto zu steigen und zwei Stunden dann da rumzufahren, bis man dann im Ziel ist, das ist natürlich extrem verführerisch. Also wäre auch für mich jedes Mal, wenn ich dann vorbeifahre, so würde ich rübergucken und denken, Uiuiui. Ja, das Rennen dann in Montreal ist naturgemäß noch ein bisschen anders verlaufen. Und da hat Pogacar eigentlich, also wie viele Siege hat er eigentlich diese Saison schon? Hat man, kann man das überhaupt noch in Zahlen fassen?
Auf jeden Fall hat seine Mannschaft jetzt einen neuen Rekord aufgestellt.
Und jetzt schon, muss man sagen, ne?
Na, nicht was die Siege alleine angeht, sondern mit verschiedenen Fahrern so viele Rennen hat keiner gewonnen, beziehungsweise sie haben damit Mapai, glaube ich, aus dem Jahr 2000 übertroffen. Ich meine, es sind 17 Fahrer jetzt, unterschiedliche Fahrer, mit denen sie Rennen gewonnen haben, aber die Anzahl an Siegen von Tadej Pogacar daran beträgt, glaube ich, um die 70% oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr großer Anteil, den er dazu beisteuert beim Team UAE Emirates.
Also er hat ja jetzt schon, wie war das nochmal, hat ein Arbeitskollege mir gesagt, Slowenien, also Pogacar und Roglic haben zusammen schon mehr Grand Tour-Siege als viele andere Länder überhaupt. Also, ne, also wie viele Grand Tour-Siege hat Deutschland? Ich glaube vier?
Schon ein paar.
Ja, aber also zwei haben
ja, traurigerweise ist einer der deutschen Grand Tour-Sieger, Rolf Wolfsburg, verstorben.
Ja, stimmt, die Tage, Lupo, ist verstorben, ja.
Hat mal die Vuelta gewonnen.
Das war auch der Grund, wie es zu diesem Gespräch kam, um ehrlich zu sein. Also, dass wir gesagt haben, okay, wie viele Grand Tour-Siege hat Deutschland und dann einfach zum Schluss gekommen sind, dass das kleine Slowenien einfach so viel mehr hat. Und das, glaube ich, auch Roglic mit 4 Siegen quasi genauso viel hat wie Deutschland insgesamt.
Ja, und genauso viele wie Tadej Pogacar wahrscheinlich insgesamt.
Ja.
Obwohl der dreimal die Tour gewonnen
hat. Nicht, was nochmal? Roglic?
Ja.
Der hat doch nicht dreimal die Tour gewonnen.
Nee, Pogacar.
Ja.
Aber Roglic hat genauso viele Grand Tour-Siege, weil er halt viermal die Vuelta gewonnen hat.
Genau. Also insgesamt.
Dann hat er sogar noch einen Grand Tour-Sieg mehr. Hä? Pogacar hat dreimal die Tour gewonnen, einmal den Giro. Hat 4, Roglic, 4-mal die Vuelta, einmal den Giro.
5, ja. Aber krass, dass die 9, also dass die beiden alleine, diese beiden Slowenen zusammen 9 Grand Tour-Siege haben. Wenn man das jetzt mit anderen Ländern, also wie viele Länder gibt es, die mehr als 9 Grand Tour-Siege haben, müsste man mal andersrum so fragen.
Ja, da gibt's also die großen Radsportnationen, Frankreich, Italien, Niederlande, auch Spanien würde ich dazu zählen.
Spanien? Ja, okay. Man hat ja Contador, stimmt.
Belgien auch, also da gibt's also in den großen Radsportnationen mit Sicherheit viel mehr.
Ja, aber die Deutschland ist halt keine große Radsportnation. Ändern wir nicht mehr. Und das Gegenteil, und wir werden es auch nicht mehr erleben, befürchte ich einfach mal, dass da also na egal. Pogacar, ja, hat attackiert und hat das Ding nach Hause gebracht.
Ja, so einfach konnte keiner mitfahren und gewinnt am Ende mit Vorsprung vor Peo Bilbao und Alaphilippe.
Ja. Machen wir noch ein bisschen, was haben wir hier noch in der Liste? Vuelta. Ja, wir sind bei der Vuelta, glaube ich, bei Etappe 13 oder so ausgestiegen. Nicht, weil wir keine Lust mehr haben, sondern das Leben es einfach so mit sich brachte. Und es passierte dann ja auch, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel, was wir nicht in der Art und Weise vorausgesagt haben. Zumindest du. Ben O'Connor hat sich auf Platz 2 gehalten. Also wir erzählen euch ja jetzt nichts Neues. Also ich glaube, man muss jetzt nicht jede Etappe durchgehen, sondern es reicht einmal kurz so durchsehen. Ne? Roglic vor Ben O'Connor, Enric Mas, Carapaz. Lipowitz auf 7. Unsere Tipps sind ziemlich in die Hose gegangen, um es so ehrlich zu sagen. Die möchte ich gar nicht mehr wiederholen. Möchte ich gar nicht mehr sehen.
Also die Vorentscheidung, sage ich mal, was das Gesamtklassement um den Sieg anging, fiel dann ja auf Etappe 19. Es ist viel Licht und Schatten, sage ich mal, ja, wie wir es in den letzten Sendungen schon hatten bei Red Bull Bora.
Ja.
Auf der einen Seite die Etappe 4 haben wir gelobt, wo Roglic gewinnt an Pico Villuercas. Dann musste man sie kritisieren, weil taktisch einfach Dinge gelaufen sind, die so nicht optimal waren, aber an dem Tag haben sie das wirklich fabelhaft für Roglic eingefädelt und der hatte ja auch einen seiner besten Tage auf dem Rad, würde ich fast schon sagen, hat da die Vuelta vorentschieden. Etappe 20 war dann noch die Königsetappe, die ausgemachte. verlief dann letzten Endes auch irgendwie wieder kurios, fand ich, für diese Vuelta. Weil klassischerweise war wieder eine Gruppe weg mit UAE-Überschuss, also Jay Vine und Marc Soler, wo man nicht durchschauen konnte, was ist jetzt die Taktik von beiden. Marc Soler attackiert irgendwie viermal, obwohl er schon dreimal abgehängt ist, und Jay Vine nimmt dann am Ende das Bergtrikot mit nach Hause.
Ja, und es stand halt auch so ein bisschen unter dem, wie sagt man, es steht etwas unter dem Deckmantel verstecken. Egal, Enric Mas und Carapaz hatten ja auch das Interesse noch, dass man vielleicht Ben O'Connor noch vom Podium unterhebt, aber das hat halt auch irgendwie nicht geklappt. Ne? Der Ben O'Connor hatte sich zu dem Zeitpunkt einfach wie so ein Hausschwamm festgesetzt und war einfach nicht wegzubekommen.
Absolut, ja. Also ja, ich glaube, mit einer anderen Mannschaft wäre es halt die Frage gewesen, also wenn Movistar stärker gewesen wäre, generell bei dieser Vuelta, hätte Enric Mas wahrscheinlich noch den zweiten Platz in Angriff nehmen können, aber so war halt da relativ beschränkt auf den Schlussanstieg, um da anzugreifen.
Genau, genauso kann man auch sagen, Education First, ne? Also da war ja, die waren ja auch nicht mehr komplett besetzt, ne? Also wem fehlte Carapaz, wer fehlt hier nochmal? Komme ich drauf. Also die hätte man da auch noch mehr Leute gehabt, der wäre da vielleicht auch noch was gegangen, ne? Und wenn die zusammengespannt hätten, das wäre irgendwie, ne? Rui Costa fehlte, Rigoberto Urán, die zwei Fahrer noch mit dabei, da wäre vielleicht gerade in den Bergen noch was gegangen. Aber ist halt so, ne? Was willst du machen, was willst du machen? Also du kannst halt nur, wenn keiner da ist, kann keiner helfen. So einfach ist es. Also
ja, und auf der anderen Seite gab es dann ja noch eine Geschichte, das Buffet von Red Bull Bora Hansgrohe am Vorabend hatte es wohl in sich, sage ich mal. Man sah am Fernsehbildschirm die Aufgabe eines Fahrers nach dem anderen, von denen man hat sich gefragt, da kann halt irgendwas nicht stimmen. Also ich meine, Nico Denz an dem Tag hat sich durchgekämpft, aber ist, glaube ich, aus der Karenzzeit rausgeflogen,
ganz knapp
dann, genau, ganz knapp, ja, sehr bitter. Aber Roglic und Lipovic, die haben sich durchgebissen. Lipovic hat auch gesagt, dass es ihm ja da gar nicht mal so gut ging. Aber es glücklicherweise, also hat es jetzt keinen von den beiden da irgendwie beeinträchtigt.
Ja, also wenn solche Sachen so mutmaßlich was, ja, irgendwelche Magen-Darm-Geschichten, ne, irgendwas, wie heißt das, irgendein Virus, der trifft ja die Menschen auch unterschiedlich stark, ne? Der eine hat ist ein bisschen robuster, der eine hat mehr Glück, der andere weniger Glück, und ne, Lipovic hat es dann am Ende vielleicht auch noch also er hat das weiße Trikot nicht bekommen, nur in Anführungszeichen Zweiter geworden, was ich aber trotzdem vor dem Carlos Rodriguez zum Beispiel oder Isaac Del Toro, die noch Aufgaben hatten, aber nichtsdestotrotz immer noch eine grandiose Leistung finde.
Hatte man vermuten können, dass der am Buffet von Red Bull war, weil der hat an dem Tag also ungewöhnlich so einen richtigen Einbruch gehabt.
Meinst du, die haben sich ein Buffet geteilt, vielleicht?
Wer weiß.
Ja, war kurz den Nachtisch naschen. Vielleicht hat sich noch ein bisschen was von der Tiramisu am Tisch stehen gelassen, mit dem rohen Ei in der Sonne, und dann war es aus da raus. Naja, aber was sagen wir zu der Vuelta insgesamt? Also diese Geschichte von Ben O'Connor nach dieser Netflix-Doku und wie er auch dargestellt wurde, als vielleicht nicht so der, wie soll man sagen, nicht als jemand, mit dem man gerne mitfiebert, aber auch da muss man ja sagen, okay, sowas wird im Schnitt ja dann auch vielleicht, um eine Verdichtung herzustellen, und weiß der Geier was, dem kann man ja auch nicht hundertprozentig glauben. Aber die Geschichte grundsätzlich, dass er da sehr früh diese Minuten rausgeholt hat, hat dem Ganzen ja schon eine gewisse Spannung gegeben, das kann man nicht verleugnen.
Auf jeden Fall, ja, es war die spannendste der drei Grand Tours in diesem Jahr, bedingt dadurch natürlich, dass Pogacar und auch Jonas Vingegaard dann nicht am Start waren. Am Ende war es dann deutlicher für Roglic, als es lange aussah. 2 Minuten 36. Also erfreulich natürlich, dass wir jetzt ein neues Gesicht haben bei den Grand Tours, das da vorne reinfährt, Florian Lipovic. Muss man sagen, als ja eigentlich Helfer, also er hat viel für Primoz Roglic auch gearbeitet, als Siebter bei der ersten Grand Tour reinzukommen, das ist eine Riesenleistung.
Aber sag ich auch mal, Mal abwarten, ne? Also bloß, klingt jetzt, bloß weil er einmal da eine gute Grand Tour gefahren hat, ne, oder eine gute Saison, wird sich noch zeigen, was da noch nachkommt. Aber ja, ich finde es einfach erfreulich. Soll man jetzt mal, man soll ihn jetzt nicht komplett in den Himmel heben. Aber nichtsdestotrotz, ich finde die ganze Entwicklung da erfreulich und
ja, künftig hängt natürlich vieles davon ab, wie sich gewisse Dinge bei dem Team gerade entwickeln. Zum einen, wie wird die Rolle von Primoz Roglic im nächsten Jahr sein? Wird er weiterhin der alleinige Kapitän sein? Auch nochmal bei der Tour es probieren, wo ich jetzt, sage ich mal, seine Chancen gegen Pogacar und Vingegaard ähnlich wie in diesem Jahr einschätze. Und was plant man mit Florian Lipowitz? Möchte man den künftig zu einem Grand Tour-Fahrer aufbauen oder hat man vielleicht noch andere Personalien im Hintergrund, die das Team verstärken können? Ja.
Das werden wir, glaube ich, im Laufe der Zeit noch sehen, wie sich das ergibt. Aber grundsätzlich denke ich auch, man sollte das jetzt einfach erstmal als erfreuliche Sache mitnehmen. Ja, und wie du sagst, es war die, glaube ich, da können wir uns drauf einigen und da werden wir wenig Widerspruch bekommen. Spannendste von den drei Grand Touren, die wir gesehen haben. Und ja, alles gut. Und finde ich erfreulich, dass die Vuelta sich da auch so zeigt. So, was hatten wir noch? Die Europameisterschaft hat auch noch stattgefunden. Auch, also ich weiß nicht, so eine Fußball-Europameisterschaft gehypt ist und geht nicht mehr. Radsport-EM geht relativ unter, muss man sagen. Obwohl, stattgefunden, ich glaube in Belgien, oder? Was ich in.
Ja, ich meine im belgischen Teil von Limburg.
Ja.
Genau, rund um Hasselt, Heusden-Zolder.
Und Hasselt.
Genau. Ja, waren auch 222,8 Kilometer zu erwarten auf dem Parcours. Ein Sprint, also Van der Poel hat es da zwar probiert und ja gut, die Belgier konnten sich in dem Sinne sogar den Luxus leisten, zwei Sprintzüge, also für zwei Sprinter aufzubauen, weil am Ende haben sie mit Temelier den Europameister gestellt vor Olaf Koy. Bemerkenswert, starkes Sprinterfeld da am Start. Ja, ansonsten gibt es zu dem Rennen, denke ich, nicht viel zu sagen.
Ja. Warte kurz, ich muss kurz. Ja, und dann haben wir noch zum Abschluss Cyclassics noch drin. Auch Koy, den du gerade eben schon erwähnt hattest, dort erfolgreich. Cyclassics gewinnen auch irgendwie nicht an Bedeutung und verlieren es auch nicht, ne?
Ein komisches Rennen. Ja, also, sagen wir mal, vielleicht sollte man sich überlegen, noch eine Runde über den Vaseberg zu drehen, weil die Sprinter sind inzwischen, ja, so doof das klingt, aber es gibt wenige dieser reinen Flachlandsprinter, nur noch, die gar keinen Berg mehr hochkommen, und dadurch bedingt muss man auch einfach so ein Tagesrennen noch ein bisschen schwerer gestalten, damit man zumindest so diesen Puncheuren eine Chance gibt, auch mal da zu gewinnen, weil so ist es klar, also mit der jetzigen Streckenführung, wenn man die im nächsten Jahr so beibehält, zu 95% ist es immer ein Massensprint.
Ja, also und irgendwie, es folgt auch allem immer Schema F sozusagen, ne? Also es passiert die letzten Jahre, ich wette mit dir, man kann jetzt die letzten 5 Jahre das Rennen nehmen und den Kommentator ausschalten und irgendwie alles, was da sonst auf das Jahr zurückschließt, und die Rennen sind relativ gleich von dem Ablauf her. Insofern, ja. Muss man mal gucken, wie man damit umgeht. Vielleicht muss man auch einfach mal eine neue Streckenführung da anpeilen. Das war's eigentlich, aber ich habe noch ein Thema, fällt mir gerade ein. Und da widerlege ich mich sozusagen selber. Das muss man auch mal, das gehört ja auch zur Ehrlichkeit dazu. Was sagst du denn dazu, dass meine ganzen Theorien rund um das Team Red Bull, vielleicht will man da dann doch mal alle Red Bull-Fahrer vereinen, jetzt zumindest bei Van Aert nicht passieren wird? Also er wird nicht zu auf gar keinen Fall zu Red Bull gehen, weil er hat einen Vertrag bis ans Lebensende.
Ja, das ist also wenig überraschend, finde ich, weil Wout van Aert in dem Team man merkt schon, ich habe es in einer der vorigen Vuelta-Sendungen mal gesagt, dass er in der Mannschaft extrem beliebt ist und die, man hat es gemerkt bei der Vuelta bis zu seinem Ausscheiden, die sind extrem gerne für ihn gefahren, haben sich da ins Zeug gelegt, wollten ihm was zurückgeben und ja, es passt einfach für ihn in dem Team. Wie gesagt, die Saison von ihm, ja, ist ziemlich bitter verlaufen, sage ich mal, mit dem ersten Sperrensturz bei Dwarsdorf, Flanderin und dann jetzt nochmal bei der Vuelta. Klar, er war zurück wieder auf seinem bisherigen Niveau und dann mit dem Sperrensturz da auszuscheiden. Ja, bitter. Klar, aber er ist jetzt 30 Jahre alt. Anderswo hätte er wahrscheinlich noch ein paar Euro mehr verdienen können. Aber aus sportlicher Sicht, sage ich mal, ist das schon sinnvoll, dazu verlängern.
Absolut. Ne? Ich dachte nur irgendwie, dass sie versuchen, also dass Red Bull, ich bin gespannt, wie lange Red Bull ihn noch sponsern wird dann. Ne? Also das meine ich jetzt gar nicht böse, aber das ist schon irgendwie so eine komische, ich finde es komisch. Also die gesponserten Fahrer dann so in unterschiedlichen Teams zu sehen, ich bin gespannt an der Stelle einfach. Aber ich hatte ja die These, dass man die Fahrer vereint dort. Habe ich aufs falsche Pferd gesetzt, beziehungsweise war Blödsinn.
Aber ja, also erster Vertrag dieser Art, ne? Berechtigt, ja. Also ja, also ich kenne jetzt solche Modelle nicht oder beziehungsweise die genauen Vertragsdetails werden natürlich nicht bekannt. Da hieß es nur, ja, für immer bleibt er jetzt bei Wismar Liesebike, was auch immer das beinhaltet, ob er da jetzt auch sozusagen sich schon in Funktionärsrolle seine Pensionsansprüche geltend machen kann. Keine Ahnung. Nee, aber ich habe das so in dem Sinne, dieses Modell noch nicht gesehen, dass ein Team einem Fahrer so einen langen Vertrag gibt. Also wer weiß, vielleicht ist nächstes Jahr irgendwie was und dann ja, es wird Van Aert plötzlich zum Froome und freut sich den Rest seines Lebens.
Ja, wobei er vom Typ her glaube ich nicht so, also ne, das hätte ich jetzt hätte von Froome glaube ich auch niemand vorher gesagt, aber kann ich mir wenig vorstellen, dass da irgendwie sowas kommt, ne, aber man weiß es natürlich nie hundertprozentig.
Andererseits, wenn man das Thema mal in den Kontext setzt, in der normalen Arbeitswelt ist es gang und gäbe, dass Leute unbefristete Arbeitsverträge bekommen. Ja. Also es ist ja nur ein Sportphänomen, sage ich mal, dass du jetzt Athleten nur befristete Verträge gibst.
Absolut, total. Ne? Andererseits auch, du willst dich ja vielleicht auch als Athlet gar nicht für ewig irgendwie da so sag ich mal, verhaften lassen. Wer weiß, was auch noch kommt für dich als Athlet, ne? Ich kann mir jetzt bei einem Wort von Art nicht vorstellen, dass da irgendetwas kommt. Also wem willst du ihm vor die Nase setzen, dass er auf einmal nicht mehr die Tour fährt? Ne? Oder irgendwie sowas.
Könnte höchstens Van der Poel sein.
Ja. Kann ich mir aber auch irgendwie nicht vorstellen. Also das
nee, wird nicht passieren, klar, weil ja. Er erst seinen Vertrag verlängert hat, aber sage mal, du weißt nie, wer ja. In 2-3 Jahren von den jungen Talenten plötzlich besser ist als die beiden.
Absolut, und wenn er dann verpflichtet wird und bei ihm im Team ist, kann ich mir aber auch vorstellen, dass so ein Van Aert dann sagt, okay, wenn jetzt hier 2-3 Leute besser sind, hey, ich habe meinen Vertrag bis ans Lebensende, dann ist jetzt vielleicht auch der Zeitpunkt gekommen, wo man langsam aber sicher dazu übergeht, als sportlicher Leiter mehr zu arbeiten, mehr so Captain de la Route wird und so weiter. In so eine Rolle stellen wir uns ihn sicher ja auch vor, oder? Also alles andere würde mich wundern, wenn er jetzt nach seiner aktiven Karriere das Rad an den Nagel hängt und dann nichts passiert mehr.
Na, ich glaube, er wird sich das gut überlegen, ob er sowas machen will, weil er musste mal bedenken, er ist in Belgien ein Superstar und auch so, ja, wenn du einigermaßen so ein bisschen zumindest deine Ruhe haben willst nach dem Karriereende, sitzt du natürlich als Radsportfunktionär immer auf dem Präsentierteller.
Was aber da sitzt da ja eh,
war
und sitzt da so oder so.
Sonstiges angeht. Ja, aber da vielleicht nochmal ein bisschen mehr.
Okay. Ja, und er, immerhin kann er ja jedes Jahr einfach noch Cross fahren. Ne? Da jemand ihm noch vor die Nase zu setzen, außer ein Mathieu van der Poel. Also, dass da jetzt jemand Drittes noch dazwischen kommt, außer Pidcock, auch sehr, sehr schwer. Nun ja, also, das war's, glaube ich, oder? Hast du noch irgendwie was, was du vergessen hast?
Nee.
Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder, wenn die WM vorbei ist. Vielleicht, ich würde sagen, nächste Woche wird, glaube ich, könnte ein Snack anstehen, vielleicht danach die Woche oder so. Aber das war jetzt erstmal wieder ein, haben wir euch auf den neuesten Stand gebracht. Wünsche euch allen eine tolle WM, dass ihr noch möglichst da was zu sehen bekommt und dass wir spannende Rennen sehen, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Und ja, gehabt euch wohl, fahrt schön viel Rad, guckt, dass ihr noch die letzten Sonnenstrahlen des hoffentlich schönen Herbstes genießt und dann gucken wir auch schon bald auf die Rundfahrt der fallenden Blätter, die Lombardei-Rundfahrt, die ja auch irgendwann ins Haus stellt. Weißt du durch Zufall das Datum schon?
Ist auch hier so lang, ne?
Das ist
am 12.10.
Ja, das ist ja schon noch was. Da habe ich ja noch einen Urlaub vorher und einen Urlaub nach, noch einen Urlaub vorher zu erledigen, glaube ich. Weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Aber das interessiert ja auch keine Sau. Also, gehabt euch wohl, passt auf euch auf und macht es gut. Tschüss.
Tschüss.